Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Vom Leben und vom Sterben erzählt die Schriftstellerin und Psychologin Helga Schubert in ihrem neuen Buch ein Band mit Erzählungen und anderen Texten aus 6 Jahrzehnten Schriftstellerinnenleben. Luft zum Leben, Geschichten vom Übergang heißt er und gleich ist Helga Schubert damit bei uns zu Gast. Wie Menschen zueinander stehen, darüber hat Helga Schubert bewegende Texte geschrieben, etwa in Der heutige Tag. Da ging es um den Alltag mit ihrem schwerkranken Mann. Damit war Helga Schubert auch bei uns in der Lesart zu Gast. Und ich erinnere mich auch sehr gut an den Text über ihr schwieriges Mutter-Tochter-Verhältnis vom Aufstehen, mit dem sie vor 5 Jahren den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat und dann mit 80 Jahren nochmal einen ganz anderen neuen Erfolg hingelegt hat als Schriftstellerin. Jetzt erscheint ein neuer Band mit Erzählungen von Helga Schubert. Luft zum Leben heißt der, Geschichten vom Übergang. Und ich freue mich sehr, dass Helga Schubert für uns nach Schwerin ins Studio gefahren ist. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen, Frau Schubert.
Guten Morgen.
Der erste Satz in Ihrem Buch heißt, ich bin schon so alt, 85, kann froh sein, morgens überhaupt wieder aufzuwachen. Damit hatten Sie mich sofort an der Angel und ich habe mich gefragt, wie das ist, wenn jetzt so ein neues Buch kommt in die Buchhandlung. Freuen Sie sich dann noch mehr aufzuwachen?
Ja, ich freue mich sehr. Also die ganze nächste Woche ist schon mit den wunderbarsten Einladungen bestückt. Geht im Renaissance-Theater los in Berlin und geht im Literaturhaus Hamburg weiter und eine Kirchgemeinde in Bad Holzhausen und dann kommt Rostock schon, Literaturhaus. Das ist für mich wunderbar, ja.
Und Sie haben ja bis in den August Ihren Mann gepflegt, Johannes Helm, ein Maler und Psychologe. Wir kennen ihn aus Büchern, auch von Ihnen. Und er ist im August mit 98 Jahren verstorben. Da haben Sie natürlich einen Riesenverlust, eine große Lücke, aber jetzt sicher auch mehr Bewegungsfreiheit als Autorin.
Ja, er ist bei mir zu Hause gestorben. Ich habe ihn 8 Jahre wirklich 24 Stunden gepflegt. Und das war jetzt für mich also eine völlig neue Lebenssituation. Wir haben 60 Jahre morgens zusammen gefrühstückt. Nächstes Jahr hätten wir Goldene Hochzeit. Jetzt ist eine Mischung aus Erlösung und Befreiung und Traurigkeit und Lücke. Aber das alles habe ich sofort versucht zu beschreiben. Und das wird das nächste Buch schon sein. Also es hat mich total gerettet, dass ich schreibe.
Sie sagen ja auch gleich im Vorwort, ich altes Schreibtier. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja.
Ja.
Und dann gibt es ein Gedicht nach diesem Vorwort, da heißt es, mein Topfleben quillt über. Hm. Das spiegelt auch Ihr Schreiben, oder? Das sind jetzt Texte aus 65 Jahren. Wie haben Sie da überhaupt Entscheidungen treffen können, was Sie nehmen?
Ja, alles Geschichten und Gedichte, die den Übergang betreffen. Ich habe ja eine ganz tolle Lektorin, also ich kann ja nur im Deutschen Taschenbuchverlag, Maria Ebner, die war bei mir und wir haben eine Auswahl getroffen. Ich habe sehr viele Texte überhaupt noch nicht veröffentlicht. Und ich schreibe, seitdem ich 20 bin, wirklich jeden Tag. Ja, habe mit Gedichten angefangen und dann haben wir eigentlich überlegt, was wir da reinnehmen. Und dann ist es eben umrahmt von einem Gedicht, als ich 20 war und es endet mit einem Gedicht, als ich 22 war. Und die Auswahl betrifft Geschichten, die immer von einem Übergang sprechen.
Was ist denn so faszinierend an diesen Übergangsphasen oder Übergangsschwellen, die man im Leben so betritt?
Ja, das ist diese, ich bin immer so fasziniert von Ambivalenz, also dass man gleichzeitig ganz widerstreitende Gefühle in sich hat und dass man die dann aber eben auch zulässt. Und bei den Übergängen ist es so, das ist ja ganz unbekannt, was jetzt kommt. Und man kann mit Ängsten erzogen worden sein oder auch mit Vorfreude oder mit viel zu hohen Erwartungen. Also man steht eigentlich steht man vor einer Tür und dahinter ist es vollkommen dunkel. Man weiß überhaupt nichts. Und dann muss man diesen Schritt gehen und dann ist es hell. Es gibt auch diese Zimmer mit Bewegungsmeldern. Das musste ich irgendwann mal beschreiben, was das für ein wunderbares Gefühl ist, dass etwas plötzlich angeht. Man hat es gar nicht selber gemacht. Es hat auch einen religiösen Anstrich. Also für mich ist das dieser Übergang auch jetzt gerade, denke ich, sehr viel über den Übergang in den Tod. Aber der Tod ist ja nur die kleine Tür. Nicht? Man weiß ja gar nicht, was dann kommt.
Ja. Ja, das kommt viel vor, der Tod im Leben. Und Sie schreiben aber, Sie wollen auch junge Leute erreichen, eigentlich ja. Menschen aus allen Lebensabschnitten. Ja. Das beschreiben Sie sehr schön, was da auch vielleicht rüberkommen könnte im jeweiligen Lebensabschnitt. Warum ist Ihnen das so wichtig, dass Sie quasi allen was sagen?
Ja, weil es ja auch alles in mir ist. Ich bin das ja auch alles. Also ich bin ein Kind und dann bin ich auch eine Frau, die jetzt in Kürze 86 wird. Und dann habe ich in meinem Leben sehr geliebt und bin sehr enttäuscht worden. Und dann habe ich immer überlegt, wo liegt das bei mir, die Schuld, und habe ich Wut gehabt. Also das ist, und junge Leute, die haben alles vor sich. Und denen besteht, also wenn die mein Buch lesen würden, ja, dann würden sie sehen, dass es in den ersten Situationen immer einen Ausweg gibt. Das möchte ich eigentlich gerne, dass dieses Licht angeht.
Und erleben Sie das auch bei Lesungen, dass Sie auch junge Leser haben?
Ja, also das gerade jetzt, gestern war zum Beispiel, war ein Redakteur, Herr Bräuner, mit drei jungen Leuten da. Einer war noch in der Ausbildung, Kameraton, und dann im Azubi und so. Und die mussten ja zuhören, nicht? Bei dem Interview und auch bei dem, was ich da vorgelesen habe und so. Und dann freue ich mich so. Ich frage dann auch direkt, geht es Sie an und kommt es bei Ihnen an? Und so, ja, über Religion haben Sie eigentlich so zu Hause nicht nachgedacht. Aber also so dieses, ich brauche unbedingt diese Brücke auch zu ganz jungen Leuten. Gott sei Dank habe ich zwei Enkel, bei denen ich das nur ganz genau verfolgen kann.
Ja, ich finde das auch sehr spannend, mit jungen Leuten zu sprechen, mit das Spannendste. Aber ich dachte jetzt bei Ihrem Buch, als ich damit angefangen habe zu lesen, Sie sind ja auch irgendwie im Gespräch mit sich selbst als junge Menschen.
Ja.
Wie war das, sich nochmal so als 20-Jähriger zu begegnen?
Ich bin das alles noch in mir.
Das ist immer da.
Das ist immer da und es ist auch abrufbar. Also ich kann das abrufen. Ich kann diese Bilder abrufen. Ich weiß noch ganz genau, wie es war. Ich war ja 20, als ich mein Kind geboren habe, meinen einzigen Sohn. Und weiß ich ganz genau. Ich weiß, was die Ärztin gesagt hat. Also ich habe ein optisches Gedächtnis und Gott sei Dank habe ich ein Gedächtnis für Worte, für Sätze, für... Manchmal sage ich zu Leuten, darf ich diesen Satz haben? Schenken Sie mir den. Also es ist alles da, ja. Und vor allen Dingen auch Menschen, die tot sind, sind auch da. Also ich bin offensichtlich nicht schizophren, aber ich habe das Privileg, dass ich eben so durch das Schreiben mir das immer alles vorstellen kann. Und das übt das Gehirn unglaublich.
Und Sie haben das gerade vorhin so schön beschrieben mit diesem Übergang und der Schwelle, wo man eben in ein noch dunkles Zimmer schaut, auch als Schriftstellerin, ist natürlich die quasi Fantasiekurbel. Jetzt sind aber in Ihrem Buch sind ja auch Erzählungen, die Sie zu DDR-Zeiten natürlich geschrieben haben, die nicht zum Druck zugelassen wurden, mit dem Vermerk vor 1989 geschrieben. Da habe ich gedacht, 89, das war ja auch so eine Schwelle für Sie. Sehen Sie da Ihr Schriftstellerinnenleben auch eigentlich in so zwei Blöcken?
Naja, plötzlich war die Öffentlichkeit legal da, nicht? Also vorher kann ich also nicht oft genug die Kulturarbeiter evangelischen Kirche loben. Dann schließlich wurde ich dann nur noch von Studentengemeinden eingeladen und auch dem Buchhändler-Tagungen in Weißensee und so weiter von der evangelischen Akademie. Also das war immer so eine sehr elitäre Gruppe und man wusste auch immer, sind Spitzel dabei und plötzlich ist man in dieses Riesenmeer der nicht nur der deutschsprachigen Literatur gekommen, sondern in dieses ganze Meer der europäischen und der Weltliteratur. Und plötzlich musste man sich da einordnen lassen. Und das zerfällt für mich total. Ich bin ja dann erstmal dann habe ich ja nur noch Bücher geschrieben, die auf Dokumenten beruhten. Ich musste mich irgendwie festhalten an dieser neuen Welt. Und ich wollte diese neue Welt unbedingt. Aber sie war mir natürlich völlig fremd, nicht? Das ganze Merkantile und es ist Ich wollte das haben. Ich bin nicht enttäuscht, sondern es war, ich musste mich da zurechtfinden.
Ja. Und ist es nicht auch ganz anders, mit dem Gefühl zu schreiben, dass was zensiert werden könnte oder wenn man dann auf einmal eigentlich schreiben kann, was man will?
Dieses Gefühl, dass es zensiert wird, das hat mich eigentlich nicht so gestört in der DDR, weil ich zum Schluss dann schon wusste, das wird ja dann doch nicht gedruckt werden. Also die politischen Sachen, die ich gemacht habe und so, da wurde mir vom Cheflektor Gegenwartsliteratur des Aufbauverlags richtig ins Gesicht gesagt. Also hören Sie auf mit Schreiben, das ist alles Analphabetismus, was Sie machen. Und die Lektorin stand neben ihm und sagte, das ist ausgekotzt, was Sie über unsere Partei sagen. So, da wusste ich, aha, das kommt nicht. Aber dann gab es wieder Leute, so zum Beispiel im Magazin, da habe ich dann eben nicht politische Sachen gemacht. Also das Magazin, das wurde ja sehr gelesen. Also es waren dann so aktuelle Umfragen, ja, kann man zwei Menschen lieben oder so. Dann habe ich diese zusammengefasst. Also ich habe ganz genau gewusst, was ich nicht darf. Ich bin ja in der Diktatur groß geworden und dann habe ich es aber trotzdem geschrieben. Und das bin ich heute noch dankbar dafür. Denn ich habe es ja dann doch gelesen, also zum Beispiel in die Linguisten der Akademie der Wissenschaften mal eingeladen und so. Dieses hat eine Geschichte mit einer Umstand, der ist jetzt in diesem Buch drin, der hatte dann auch keine Druckgenehmigung bekommen in der DDR. Ich habe es aber eingereicht. Also ich habe es hat mir da jemand gesagt, ich hätte mich so verhalten wie eine Mischung aus Eulenspiegel und Schweg. Mhm. Also ich wusste genau, was man nicht darf. Und habe es gemacht und habe aber dann nicht, ich habe es nicht in meinem Gehirn gelassen. Ich habe es geschrieben und das ist dann da.
Und ich denke gerade, so ein Übergang war ja vielleicht auch nochmal, als Sie da vor 5 Jahren in Klagenfurt den Bachmann-Preis bekommen haben. Da, ja. Sie waren ja vorher auch eine bekannte Schriftstellerin, aber das hat Ihnen ja doch nochmal auch eine ganz andere Aufmerksamkeit gebracht. War das auch nochmal eine neue Motivation zu schreiben?
Ja, also das erste war wohl eine Einladung in dieses Schloss da irgendwie.
Schloss Elmau.
Ja, habe ich nicht gemacht. Ich hatte ja gar niemanden, der auf meinen Mann so lange aufgepasst hätte, ja. Aber das war so irre, das war so diese ganz andere Welt. Da haben sie mir gesagt, mach das doch, dann die kommen alle auf dich zu mit weißen Bademänteln und dann bist du eben da so ein Dessert irgendwie. Die haben dann eben auch mal einen Schriftsteller gesehen oder so, ja. Oder jetzt kommt auch sowas, aber nach den Fahnen, aufgrund der Fahnen, des Fahnenlesens, jetzt lädt mich ein, Literaturtage St. Gallen und Thun oder Buchjournal Wien sind die ersten, die rezensiert haben. Also jetzt kommt auch das Ausland mit Interesse, aber das sind, es fällt alles weg, was irgendwie so der Unterhaltung dient. Also jetzt ist es eigentlich, jetzt habe ich aber auch den Verlag, der mich unglaublich schützt und eine Literaturagentin, die immer sagen, machst du lieber nicht oder so. Also ich bin in einer vollständig anderen Welt gelandet.
Und Sie haben offenbar eine beneidenswerte Energie, Helga Schubert. Ich höre Ihnen so zu und denke, woher nimmt diese Frau diesen Schwung mit 85?
Ja, ich bin gern am Leben und bewundere eigentlich dieses Leben sehr. Um mich rum.
Und Sie schreiben jeden Tag, offenbar haben Sie gesagt. Ja. Sie haben auch gesagt, Sie haben schon wieder ein neues Buch.
Ja.
Und wann machen Sie das? Stehen Sie morgens auf, freuen sich erstmal, wie ich vorhin gesagt habe, wie
Nein, ich habe überhaupt keine Tagesstruktur. Jetzt habe ich gar keine mehr. Und das ist zum ersten Mal mit 85 Jahren, dass ich überhaupt nichts machen muss. Also der Arzt hat sich schon um mich gekümmert, jetzt muss immer morgens eine Schwester kommen und dass ich morgens um 8, nee, die kommt um 7, stelle ich mir den Wecker, dadurch kommt die Tagesstruktur, damit ich auch die blutdrucksenkenden Medikamente nehme. Die nehme ich nämlich sonst erst um 2:30, dann stehe ich um 2:30 auf und nehme die dann. Das ist natürlich alles falsch. Und jetzt fange ich wieder an. Ich habe jetzt nach Jahrzehnten zu heute und also zu heute habe ich auch nur 4 Stunden geschlafen, aber zu gestern und vorgestern je 7 Stunden geschlafen. Das ist überhaupt nicht mehr passiert in den letzten Jahrzehnten, weil ich meines Mannes wegen immer alle 90 Minuten, 120 bin ich aufgestanden. Und wenn ich geschlafen habe, hat er mich geweckt und gefragt, ob ich noch lebe, weil ich so seine Lebensversicherung war. Und ich war auch gar nicht böse, aber ich habe natürlich nie dadurch richtig geschlafen. Und jetzt schlafe ich richtig. Und wenn Sie mich fragen, wann ich schreibe, das ist jetzt immer nachts gewesen, die letzten Bücher, aber jetzt am Tag. Ich sitze da und schreibe.
Und wir freuen uns drüber, weil wir dann Ihre tollen Bücher lesen können. Helga Schubert, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie nach Schwerin gefahren sind und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Vielen Dank, Ihnen auch.
Danke. Und das neue Buch von Helga Schubert erscheint morgen im Buchhandel unter dem Titel Luft zum Leben, Geschichten vom Übergang. Es erscheint bei DTV und kostet 24 Euro. John Banville gehört seit langem zu den Dauerkandidaten für den Literaturnobelpreis und er gilt als einer der bedeutendsten irischen Schriftsteller. Jedenfalls seit 2005 sein gefeierter Roman Die See erschienen ist, für den er mit dem Booker Prize ausgezeichnet worden ist. Unter dem Pseudonym Benjamin Black schreibt der 79-Jährige aber auch erfolgreiche Krimis und etwas von einem Krimi in schauerromantischer Manier hat offenbar auch sein neuester Roman. Tobias Wenzel hat ihn gelesen und John Banville in Irland besucht.
John Banville spaziert mit mir durch Howth. In dieser Ortschaft auf einer Halbinsel vor Dublin lebt der Schriftsteller. Noch immer strömen Touristen in das einstige Fischerdorf.
Es gibt eine alte Tradition. Die Leute kommen immer donnerstags aus Dublin nach Howth, um hier vermeintlich frischen Fisch zu kaufen. Aber der Fisch ist gar nicht frisch, weil er nicht aus Howth stammt. In Wirklichkeit kaufen sie hier Fisch aus der Stadt.
Schein und Sein. Es ist das zentrale Motiv in Schatten der Gondeln, John Banvilles neuem Roman über einen Mann, der im nebligen Venedig den Durchblick verliert. In seinem Wohnzimmer erzählt der Autor, was der Auslöser für diesen Roman war. Banvilles latente Angst vor Venedig.
It is an eerie city.
Es ist eine unheimliche Stadt.
Einmal, erzählt er, habe er in einem Haus in Venedig das Gefühl gehabt, es spuke dort. 15 Minuten habe er in einem Aufzug festgesteckt, der hoch und runter gefahren sei, ohne die Türen zu öffnen. Am nächsten Tag sei er in eine ländliche Gegend der Schweiz gereist und habe sich wieder gefürchtet.
And the eerie thing about Switzerland is that it looks exactly like Switzerland.
Das Unheimliche an der Schweiz ist, dass sie genauso aussieht wie die Schweiz. Die blauen Berge, die Kühe mit Kuhglocken, die gepflegten kleinen Felder. Da habe ich gedacht, na klar, ich bin letzte Nacht in Venedig gestorben und das hier geschieht im Jenseits. Wenn ich damals in Venedig nicht gestorben bin und unser Interview jetzt nicht im Jenseits stattfindet, Sie also kein Geist sind, dann ist es wohl mein Schicksal, irgendwann in Venedig zu sterben.
Im Roman hat Venedig fatale Folgen für den Ich-Erzähler, den recht erfolglosen Londoner Schriftsteller Evelyn Dolman. Er erinnert sich an jene Venedig-Reise, die er am letzten Tag des Jahres 1899 mit seiner Ehefrau Laura unternahm.
Jetzt frage ich mich, ob ich denn jemals mehr war als eine Marionette, die an ihren Fäden zappelt.
Laura verschwieg Evelyn, warum ihr millionenschwerer Vater sie kurz vor seinem Tod praktisch enterbt hatte. Raffiniert sät der irische Schriftsteller Banville Zweifel. Hat das winterliche Venedig Evelyn in den Wahnsinn getrieben? Oder ist er Opfer einer perfiden Verschwörung geworden? Da ist jedenfalls ein mephistophelisch wirkender Mann, der plötzlich mit seiner wunderschönen Schwester auftaucht. In die verliebt sich Evelyn schlagartig. Ein durchaus realistisches Szenario für John Banville.
I was in the National Gallery in London a couple of weeks ago.
Vor einigen Wochen war ich in der National Gallery in London. Da habe ich eine junge orientalische Frau beobachtet, während sie ein Bild eingehend betrachtet hat. Da habe ich mich in sie verliebt. Das ist dann später verflogen. Aber in diesem einen Moment habe ich mir vorgestellt, dass ich den Rest meines Lebens mit ihr verbringe. Das würde dann also nicht sehr lange dauern.
I could see myself spending the rest of my life with her. Wouldn't be lasting very long.
Im Dezember wird Benville nämlich schon 80. Als im Roman Evelyn seine Frau Laura vergewaltigt, verschwindet sie in Venedig. Aber Laura scheint nicht nur Opfer zu sein. Offenbar hat sie ihre Schwester nach Venedig gelockt, die Haupterbin der Familie. Und die erzählt Evelyn Erstaunliches, kurz bevor sie tot aus einem Kanal geborgen und Evelyn des Mordes verdächtigt wird. Schatten der Gondeln wirkt auch wegen eines mysteriösen Grafen wie ein Schauerroman. Ein weiteres gelungenes Buch des begnadeten Erzählers Benville. Da wäre doch eigentlich mal der Nobelpreis fällig. Oder wäre der für ihn einfach nur ein weiterer Preis?
Just another prize. All prizes are consolation prizes.
Nur ein weiterer Preis. Alle Preise sind Trostpreise. Sie spenden Trost für das Scheitern. Jedes Kunstwerk ist ein Scheitern. Kunst ist für Perfektion gemacht, die der Mensch aber nicht erreichen kann. Ein einziges Scheitern.
They're all failures.
Aber warum, frage ich, bin ich dann extra nach Irland gereist, um den gescheiterten Schriftsteller John Benville zu interviewen?
Well, the English poet.
Nun, ich bin einmal auf folgenden wunderbaren Satz des englischen Dichters Philip Larkin gestoßen. Ich denke nicht, dass ich besonders gut schreibe, nur besser als jeder andere.
I don't think I write particularly well, just better than everybody else.
Sagt der irische Schriftsteller John Benville. Und sein neuer Roman Schatten der Gondeln ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Elke Link und es kostet 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Tschechien wird ja im nächsten Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse sein und so ein Ereignis, das bringt schon vorher viele Neuentdeckungen und Übersetzungen mit sich. Eine wollen wir Ihnen jetzt vorstellen, Michal Ajvars fantastischer Roman Die andere Stadt. Maximilian Mengeringhaus hat das Buch für uns gelesen. Dieser Michal Ajvars ist ja in Tschechien offenbar sehr bekannt. Was ist denn das für ein Autor? Ich kannte ihn jetzt nicht, bis wir unser Gespräch hier führen.
Der ist wirklich ein Grande der tschechischen Literatur. Neben dem etwas älteren Jiří Kratochvil ist das wohl der bedeutendste lebende Autor seiner Generation. Der ist 1949 in Prag geboren und hat seit 1989 um die 20 Bücher veröffentlicht. Ein Gedichtband ist darunter, Kurzprosa, ein Roman, aber auch ein philosophisches Werk, also ästhetische Schriften, literaturtheoretisch. Und er ist wirklich in über 20 Sprachen übersetzt, ausgerechnet ins Deutsche aber als Nachbarlandsprache, wirklich sehr, sehr spärlich. Da gibt es neben so verstreuten kleinen Texten eigentlich nur einen Band. Die Rückkehr des alten Varan heißt der. Das ist so eine Sammlung ziemlich abgedrehter Vignetten. Zum Beispiel in einer haben wir den Autor auf einer Skisprungschanze und im Flug kommt ein Känguru vorbeigeflogen, das eine Diplomarbeit über seine Autorschaft schreibt, aber relativ kritisch das Ganze sieht und die debattieren dann ein bisschen über Literatur und am Ende gibt es eine handfeste Keilerei. Auch dieser schöne Band ist aber leider vergriffen. Und deswegen haben wir jetzt doppelten Grund zur Freude, nämlich einmal eine Verlagsneugründung, der Allee Verlag aus München. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, diesen Autor bei uns auch populär zu machen mit 9 fiktionalen Werken, die in den nächsten Jahren bringen wollen. Alle von der Verlegerin Veronika Schischka übersetzt und den Anfang macht jetzt Die andere Stadt von 1993.
Und was ist das für eine andere Stadt? Also kurz gesagt, worum geht's in dem Roman?
Wenn ich das nur wüsste. Also fangen wir vielleicht mal am Anfang an. Da tobt ein Schneegestöber in Prag und wir haben einen Ich-Erzähler, der ist Namen und auch ein bisschen gesichtslos und der geht dann zuschutzsuchend in so ein Antiquariat rein, stöbert durch die Reihen und zwischen einem französischen Wälzer über Volkswirtschaft und einem deutschen Standardwerk über Geburtshilfe bei Rind und Pferd streicht sein Finger auf einmal über so einen samtvioletten Einband, kein Autor genannt, kein Titel genannt, geschrieben in einer unbekannten, zackigen Schrift. Das nimmt er aus irgendeinem Grund dann mit, um dann nachts zu entdecken, es öffnet sich aus diesem Buch heraus ein Portal in eine Parallelwelt, in ein anderes Prag. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus David Cronenberg, The Matrix und wenn Frodo den Ring anzieht, abgelöscht mit so ein bisschen Monty Python. Das ist wirklich extrem abgedreht. Und dort beobachtet dieser Erzähler dann heimlich eine Prozession in so einem unterirdischen Dom und ist fortan angefixt, alles über diese Parallelwelt herausfinden zu wollen. Das wird ihm aber erschwert von den sonderbaren Bewohnern dieser Parallelwelt. Die bespitzeln ihn und trachten ihm sogar nach dem Leben, hetzen ihm ein Hai auf den Hals. Und dann entwickelt sich in wirklich rasanter Eigendynamik so eine irrlichterne Suche nach dem Zentrum dieses Mysteriums, was eigentlich in dieser Stadt vorgeht.
Aber das klingt für mich schon so ein bisschen nach so typischen Prag-Romanen mit bisschen Golem und Fantastik drin. Also, aber was ist das dann überhaupt für eine Art von Text?
Ja, definitiv ein eigenwilliger. Also der führt an Ecken, die bevölkert werden von Viechern, das findet man sonst in keinem Reiseführer. Und diese tschechische Literatur, die hat seit den 1920er Jahren ja durchaus auch eine surrealistische Tradition. Ein anderes Stichwort, an das man immer denkt, wenn Realitätsgrenzen wanken, ist ja magischer Realismus. Beides greift aber wirklich hier zu kurz. Mit diesen Labels kommt man nicht weiter und das ging mir nach dem ersten Drittel dieses Buchs auf. Da dachte ich nämlich, ach Mensch, ich hab's geknackt, ich hab's verstanden, das ist 93 erschienen, das ist eine Abrechnung mit der bleiernen Zeit hinter dem eisernen Vorhang, mit dieser sozialrealistischen Ästhetik, es geht um Dissidenz und Subversion, ha, geknackt. Bis ich weitergelesen habe und dann merkte, ah, diese allegorische Rechnung, die geht gar nicht auf, denn wir haben hier zu viele Variable. Warum ist das bevölkert von so vielen Meerestieren? Ist das so eine Verballhornung dieses Shakespeare-Motivs, Böhmen am Meer? Weshalb liegt hier überall Schnee? Warum geht es um so viele epische Ursprungslegenden? Warum verwandelt sich ein Klavier in Krabben und können Apfelscheiben sprechen? Also Fragen über Fragen.
Also man muss es mit der eigenen Ratlosigkeit offenbar ganz gut aushalten können beim Lesen dieses Romans. Also eine Herausforderung für Leser, aber ich höre so ein bisschen raus, eine Herausforderung, die sich auch lohnt.
Das ist sogar eine Überforderung, würde ich sagen. Aber für die muss man vielleicht auch mal in Sachen Literatur eine Lanze brechen. Denn es gibt doch eigentlich in der Literatur nichts wirklich Schöneres als Herausforderung. Weil alle Welt, wie in unserem Alltag, ringen immer um klare, einfache Antworten. Dann machen wir die Nachrichten an und sehen, die gibt's ja gar nicht. Die kann es ja gar nicht geben, diese Komplexitätsreduktion. Warum wollen wir das dann ausgerechnet im Reich der Fantasie, wo ja alles möglich ist? Und was das heißt, dass alles möglich ist, das zeigt dieser Aiwass in diesem Roman. Für mich ist das der Roman eines wahren Dichters. Und da gibt's auch einfach viele Parallelen zu zeitgenössischen Dichtungen. Also zu einem slowenischen Kollegen wie Tomáš Salamon, aber auch zu Monika Rink, einer deutschsprachigen Dichterin, mit den Motiven, den ganzen Tieren, die auftauchen. Und ja, da kann ich auch zugeben, zwischendrin ist diese Episodik ein bisschen anstrengend und es ist auch wirklich viel, was auf einen einprasselt. Aber in jedem dieser 22 Kapitel findet man immer irgendetwas, was einen den ganzen Tag über beschäftigt. Also da gab es ein Bild direkt am Anfang, da rollt eine riesige Welle auf ein Hochhaus zu und kurz vorm Fenster stoppt sie. Und der Erzähler macht dann das Fenster auf und fasst in diese Welle rein. Und da habe ich den ganzen Tag drüber nachgedacht. Und so geht's mir mit diesem Buch auf jeden Fall. Wenn man eins dieser Kapitel pro Tag liest, verändert das die Wahrnehmung. Und wo bekommt man so einen Trip günstiger als für 27 € und in so einem schönen Buch? Für den März ist dann schon das nächste Werk angekündigt. Die Passagen heißt das. Und da freue ich mich auch schon ebenfalls sehr drauf.
Also Maximilian Mengeringhaus ist ein Leser, der sich gerne herausfordern lässt. Und wer das auch mag, für den empfiehlt er den Roman von Michail Aiwass, Die andere Stadt. Aus dem tschechischen Übersetzer das Buch Veronika Šiška. Sie ist auch Verlegerin in dem neuen Münchner Allee Verlag. Und das Buch ist dort zu haben für 27 €.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin der Linus Heckmann. Ich habe mir das Buch gelesen, Mein Weg zum Traumverein von Thomas Müller. In dem Buch geht es um seinen Weg zum Traumverein beim FSV Pel. Musste er anfangen, das war sein erster Verein. Und dann wurde er beim Sichtungsturnier zum Probetraining eingeladen, zum FC Bayern. Und es wird seine ganze Erfolgsgeschichte erzählt, von der Champions League bis zu der WM. Ja, da wird auch die Geschichte etwas erwähnt, wie er, dass er sein erstes Tor geschossen hat bei den Profis. Ich finde das Buch richtig toll, weil es da um Fußball geht, weil ich selber ein großer Fußballfan bin. Ich spiele selbst noch bei der SG Moosbachrathheim.
Frankfurter Fußballfan Linus Heckmann liest Mein Weg zum Traumverein, ein Buch von Fußballstar Thomas Müller aus der Reihe Lesen lernen mit den Fußballprofis. Erschienen ist es im Oettinger Verlag für 10 €. Erst im März hat Antonia Rau im Dresdner Stadtteil Pieschen ihre Buchhandlung eröffnet. Buch mit Handlung heißt sie und ich habe mir mal Bilder im Netz angesehen. Da gibt es Sitzecken und Sitzsäcke, Pflanzen und natürlich viele, viele Bücher. Antonia Rau, warum war Ihnen das wichtig, dass es so gemütlich ausschaut in Ihrem Laden? Hängt das auch mit dem Namen zusammen, Buch mit Handlung? Soll man da auch noch was machen können bei Ihnen?
Ja, es soll einfach, man soll Zeit zum Verweilen haben. Ich finde es ganz wichtig, dass man in dem hektischen Alltag sich wirklich mal setzt und die kurz einfach mal sacken lässt und sich auch die Zeit nimmt, in eine Handlung einzutauchen und auch in Ruhe sein Buch auszusehen mit, ja, auch vielleicht das dann doch nicht zu kaufen, weil man es nochmal genauer angeguckt hat, aber eben zufrieden zu sein mit dem, was man holt.
Und machen das Ihre Kunden auch? Sie sind ja noch neu da, also wird es gut angenommen?
Wahnsinnig schön. Also es ist ganz toll zu erleben, dass ich auch ganz viel aus dem Lager verkaufe, also dass die Leute wirklich sich das Lager klingt jetzt doof, aber vom Tisch nehmen, sich das anschauen und weniger mit konkreten Vorstellungen kommen, sondern einfach sich auf das einlassen, was zur Auswahl hier steht und das auch sehr wahrnehmen und genießen.
Und jetzt geht es ja schon in Richtung der Hochzeit jeder Buchhandlung, nämlich das Weihnachtsgeschäft. Und da habe ich gedacht, ob vielleicht dieser erste Titel, den Sie für uns ausgesucht haben, auch schon was so für unter einen Weihnachtsbaum wäre. Das Märchen, das Mädchen mit den Schwefelhölzchen von Hans Christian Anders. Oh, ich habe mal im Internet geguckt, ist irgendwie schon ungewöhnlich illustriert, die Ausgabe, die Sie ausgesucht haben.
Genau, es ist, ich finde, es ist das traurigste Märchen, was ich kenne keins, was trauriger ist, gefühlt. Und ich fand das so toll, dass es in eine moderne Zeit transponiert wird. Also, dass man, die Bilder sind so eindringlich und modern gemacht und einfach auch nochmal sich für das Thema Kinderarmut zu sensibilisieren, auch in Deutschland. Und da vielleicht auch nochmal ein Bewusstsein zu schaffen, dass das keine Geschichte ist, die von früher, ach damals, sondern genauso auch heute Kinder betrifft und dass man vielleicht nochmal mit offenen Augen durch die Gegend schaut.
Wie sehen denn diese Bilder aus von Polona Lovschin?
Die sind unglaublich farbig, also es ist viel Blau, viel Rot, es ist, man hat auch eine, wie so ein Industriegelände. Mich hat es manchmal auch an Berlin erinnert, als ob man da an der Mauer entlangläuft. Gleich ein bisschen Heimatgefühl aufgekommen hier. Und es ist wirklich modern. Also man hat dann auch ein Bild von Banksy, wo das Herz eben wegfliegt, was jeder kennt. Und es gibt, es hat eine Düsternis, aber auch gleichzeitig ganz viel Licht und Helle. Und ich finde es ein unglaublich berührendes Märchen. Und ich finde es auch schön, dass man gerade die vorletzte Seite, dass man auch mal vielleicht, wo sie mit ihrer Großmutter dann, ja, dass sie eigentlich stirbt, mit ihrer Großmutter davon geht, dass man es eigentlich für Kinder, wenn man sagt, oh, ich will es nicht so ganz so traurig machen, auch so stehen lassen kann. Also, dass man die letzte Seite dann sozusagen weglassen kann und das vielleicht ein bisschen, da doch ein bisschen Mut bleibt.
Also ein Tipp von Antonia Rau ist das Mädchen mit den Schwefelhölzchen in einer illustrierten Ausgabe. Die Illustration von Polona Lovschin erschien beim Thienemann-Esslinger Verlag. Sie haben gerade gesagt, am Schluss stirbt ja die Großmutter und in dem...
Das Mädchen stirbt.
Ja, das Mädchen, genau.
Quasi mit der Großmutter, die nimmt sie quasi in den Arm und nimmt sie quasi.
Genau. Aber um den Tod geht es ja auch in dem Roman von Frode Grytten, ein norwegischer Schriftsteller. Den kenne ich zufällig auch, diesen Roman, Der letzte Tag des Fährmanns. Ich finde ihn ganz toll. Was gefällt Ihnen denn so gut daran?
Ich glaube, dieses Unaufgeregte, dieses ein ganz normales Leben, die Landschaftsbeschreibung. Es gibt auch kein Zurück. Also es gibt, man hat auch keine Hoffnung, dass sich da irgendwas wendet, sondern man weiß, es ist der letzte Tag und man begleitet ihn da so. Und es ist einfach schön geschrieben und es hat keinen, es ist unaufgeregt. Der Tod hat was Natürliches. Das Leben einfach auch nochmal wahrzunehmen in all seinen Facetten. Und ich fand das sehr berührend und schön. Und ich mochte auch diese Szene, wo er eigentlich als Fährmann seine Frau ihn zwingt, schwimmen zu lernen. Und er sagt, ich will das nicht, ein Fährmann vertraut auf seinem Boot. Und wie er dann auch beschreibt, wie er das dann echt genossen hat, dass er dann auch schwimmen gelernt hat und auch mit seiner Familie ein ganz anderes Erleben hat. Und ich fand das toll und einfach schön erzählt.
Ja, und war auch ein Riesenerfolg in Norwegen, dieses Buch. Toll, dass das jetzt auch bei uns erscheint. Ich glaube, es war vielleicht auch so erfolgreich, weil das trotz dieses schweren Themas so unglaublich tröstlich ist, dieser Text.
Ja, das stimmt. Also man geht irgendwie nicht traurig raus, sondern, weil ich auch dachte, oh, so vor Weihnachten ist vielleicht nicht so der beste Titel, aber das ist ganz unabhängig davon. Das ist einfach ein besinnliches Buch.
Und dann haben Sie noch ein Buch ausgesucht, das klingt erstmal vom Titel her, dachte ich, nach Sachbuch. Wo beginnt der Ostengenosse? Ist aber ein Roman von Robin Bergauf. Was ist das für ein Roman?
Also erstmal zum Verlag, der Lies mich Verlag. Ich bin ganz begeistert, ein total motivierter Verleger, der hier reinkam, einfach gesagt hat, hier, ich lasse das mal da, probier es aus. Ich habe es gelesen, ich habe viel gelacht. Es hat alle modernen Themen drin, von Veganismus bis was ist eigentlich der Osten, der Westen, die Erde ist doch eine Kugel. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht, dieses Konstrukt? Es geht um Alex. Alex schreibt eine Doktorarbeit. Alex ist eigentlich in der Beziehung mit Liz. Liz beschließt, dass sie eine ukrainische Frau aufnehmen mit ihrem Kater Genosse. Und es ist alles ein Durcheinander und es entspricht unserer Zeit. Also ich habe das Gefühl gehabt, ja, es ist spricht aus meinem Alltag, aus meinem Leben. Alex ist auch nicht klar, das fand ich dann witzig, weil der Verleger mich dann gefragt hat, haben Sie Alex als Mann oder als Frau gelesen? Und Alex sagt, eigentlich als Mann, aber er so, es wird nie erwähnt. Also es gibt nie ein Er oder Sie, sondern Alex ist Alex und Alex kann man so lesen, wie man möchte. Und das fand ich wirklich geschickt gemacht und ich bin ganz begeistert. Also wirklich eine Entdeckung. Und gerade wenn Kunden reinkommen und sagen, oh, ich hätte gern was Leichtes, aber nicht Banales, aber auch lustig, dann ist das so ein Buch, wo ich denke, oh ja. Und es ist ein Verlag, Lies mich, der einlädt, dass man Lust hat, diese Bücher zu entdecken und eine absolute Verlagsempfehlung auch.
Ja, ich wollte gerade sagen, und der kommt da bei Ihnen rein, der Verleger, und drückt Ihnen das Buch in die Hand. Das heißt, das ist auch ein Dresdner Verlag.
Nee, aus Leipzig. Der war hier irgendwie in der Gegend und hat gehört, dass es mich gibt und ist dann einfach reingekommen. Und das fände ich toll. Also das macht auch das so lebendig. Man ist ja hier so in seiner eigenen Suppe. Und das ist dann schön, wenn da einfach diese Initiative da ist. Und das können kleine Verlage leisten. Und ich finde das toll, dass sie das tun.
Also und die sollten wir unterstützen mit ihrem Idealismus. Der Lies mich Verlag hat Robin Berg aufs Buch Wo beginnt der Ostengenosse herausgebracht. Und Antonia Rau empfiehlt das sehr. Vielen Dank, Frau Rau von der Dresdner Buchhandlung Buch mit Handlung. Vielen Dank für diese Empfehlungen und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ich danke auch. Auf bald.
Auf bald.